Wir haben in der letzten Zeit von Sarah Wagenknecht gehört, dass sie nicht mehr links sein möchte. Und die Partei, die das Linke bereits im Namen trägt, befindet sich mittlerweile sicher unter der 5%-Hürde. Da stellt sich nicht nur mir die Frage, ist Linkssein irgendwie out? Ist links in der Krise? Ist links vielleicht sogar schon tot? Und ich habe mir zu diesen ganzen Fragestellungen, was heute eigentlich noch Linkssein heißt, wo das historisch herkommt, möglicherweise auch, was ist die Krise der heutigen Linken, einen Experten ins Studio geholt.
Ja, hallo, ich bin Robert Misig und bin Autor und auch politisch engagierter ein bisschen und auch im Kunstbereich arbeitender Mensch aus Wien, vor allem Journalist und Buchautor und zu den Thematiken, über die wir da jetzt heute reden.
Genau, ich habe ja gerade schon angerissen, dass wir aktuell keine Hochzeit für linke Ideen haben, um es mal milde auszudrücken. Mit den Problemen, die die Partei hat und dann eben diese starke Konkurrenz von rechts. Und das war ja schon mal anders. Also wenn ich mich so zurückerinnere, während der Finanzkrise, die ja jetzt auch noch gerade ein starkes Jahrzehnt her ist, schien es ja geradezu eine Renaissance linker Ideen zu geben. In dem Jahrzehnt davor, das so geprägt war von dieser Reformpolitik mit Stichwort Agenda 2010, Hartz IV und so weiter. Ich erinnere mich noch an Kolumnenbeiträge, haben wir jetzt bald soziale Unruhen in Deutschland? Es wurde die große populistische Gefahr von links beschworen. Und davon ist irgendwie gar nichts mehr übrig gefühlt. Also das gesamte Bedrohungsszenario des Bürgertums steht inzwischen hoffentlich rechts. Und auf der anderen Seite kriegen die Linken wirklich keinen Fuß auf den Boden und selbst ihre einstmals exponierten Vertreter wollen sich irgendwie gar nicht mehr zu dem Begriff bekennen. Hast du so eine große, allumfassende Theorie, woran das liegt? Ist das quasi nur eine Modeerscheinung des Auf und Ab oder ist da ein strukturelles Problem dahinter?
Naja, also ich meine, ich finde jetzt auch, vielleicht war ja jetzt auch ein bisschen dein Intro ein bisschen zugespitzt, weil man kann das ja natürlich auch anders sehen, seitdem ich denken kann, und das sind jetzt doch mal, also jetzt natürlich längere Zeit, aber sozusagen seit den 80er Jahren permanent, wenn über Linke gesprochen worden ist oder die Linke insbesondere über sich selbst gesprochen hat, hat sie immer gesprochen über die Linke in der Krise. Wie soll man sagen, die Indizienkette, worin die Krise besteht, war dann jeweils eine andere in Relation zu was auch immer, also in Relation zu der Zeit vorher oder in Relation zu den Wünschen, die man hätte. Und natürlich eine Krise der verschiedensten Begründungen, ja, also Zerfall, ich meine, ich kann mich noch erinnern, da wurde dann sozusagen der Zerfall der Post-68er Linken, das war vielleicht auch zum Teil eine K-Gruppen-Linke, beklagt und dann wurde beklagt Wahlverluste von Sozialdemokraten oder Verlust von Energien bei den Sozialdemokraten, also reformerische Energien, die Kreisky-Energien, die Palme-Energien, die Willy Brandt-Energien hat man beklagt. Dann war gewissermaßen dann der Zusammenbruch dieses post-stalinistischen kommunistischen Systems, also sozusagen der osteuropäischen stalinistischen Gesellschaften, ob man die jetzt links oder nicht links ausdrückt oder ob man die kommunistisch nennt oder nicht, ist mir jetzt mal wurscht, ja, aber auch das wurde als eine einerseits eine Befreiung von autoritären Irrwegen schon angesehen, aber gleichzeitig dann auch als Krisensymptom sofort beurteilt, weil es gab dann quasi diese große Phase der 90er Jahre mit der Kapitalismus hat weltumfassend gewonnen, Globalisierung, Neoliberalismus und so weiter und so fort. Und auch das hat man als eine Krise der Linken angesehen. Dann sind manche Linke, also insbesondere die linken, liberalen Linken der Mitte, ins Zentrum gerückt und wurden selbst neoliberal. Ich nenne jetzt mal sozusagen als Schlagwort der Clinton-Ära, Blair-Ära. Auch das wurde als eine Krise der Linken angesehen. Dann die Schröder-Ära und naja, die Finanzkrise hat natürlich schwere ökonomische Verwerfungen herbeigeführt und es waren natürlich sozusagen Phasen, in denen durchaus auch in wesentlichen europäischen Ländern auch progressive Sozialdemokraten regiert haben. Portugal, in Österreich war es ein bisschen bisschen linker als deutsche Sozialdemokraten. Und das stimmt auch, in den südeuropäischen Ländern hat Syriza zum Beispiel in Griechenland die Regierungsmacht erkämpft. Da hatte man natürlich dann sozusagen gewissermaßen manchmal die Analyse, dass das jetzt ein Impuls für eine neue Linke ist. Aber bei allen Auf und Abs, die Krisenrhetorik im Zusammenhang mit der Linken sollte uns nicht überraschen, weil die wird man seit 40 Jahren nicht los.
Ich fürchte sogar schon länger. Und ja, du hast mich erwischt. Ich bin, habe tatsächlich extrem zugespitzt. Ja, ich habe ja auch diesen historischen Blick da durchaus mit drin. Da gibt es, ich weiß nicht, ob du den kennst, diesen mittlerweile auch schon etwas älteren Artikel aus der zweiten Amtszeit Obama, diesen englischsprachigen über die Green Lantern Presidency. Also diese Hoffnung, dass die Progressiven immer quasi diesen Retter, diesen Messias sich erhoffen. Und dann sind sie jedes Mal enttäuscht, wenn der sich dann im Amt doch als Mensch herausstellt, was dann aber nicht davon abhält, die jeweils letzte Generation zu verklären, wenn die nicht gerade Gerhard Schröder heißt. Aber du hast ja vorher zum Beispiel Willy Brandt erwähnt, der war ja seit seiner Zeit auch nicht gerade die linke Vorzeigefigur, sondern galt ja dann in der Linken auch nicht unbedingt als das große Vorbild eben, sondern hat ganz fiese Kompromisse gemacht mit dem Kapitalismus und dem Schweinesystem und was auch immer. Diese Verklärung kommt ja dann häufig erst später. Also ich glaube, wenn Oskar Lafontaine Zeitgenosse Brandt gewesen wäre, dann hätte er ihn auch hart kritisiert, anstatt ihn dann nachher so zu verklären, wie er es dann getan hat. Das gehört ja in diesen Prozess quasi mit rein. Allerdings würde ich trotzdem sagen, wir befinden uns, glaube ich, gerade trotzdem in so einer Art Talsohle der Beliebtheit von zumindest klassisch linken Ideen. Das ist schon so ein Auf und Ab, so eine Art Schweinezyklus des Linksseins. Und da haben sie es aktuell nicht leicht. Und auch wenn ich nicht davon ausgehe, dass das jetzt irgendwie eine langfristige Wirkung hat in dem Sinne, als dass wir eine Partei links der Mitte oder eine Bewegung links der Mitte künftig nicht mehr haben werden, so würde ich doch zumindest die Theorie wagen, dass es sich gerade ändert oder in einer Art Selbstfindungsphase ist, wie wir das ja schon mal hatten. Ja, du hast ja schon Tony Blair und Gerhard Schröder erwähnt, die kommen ja auch im Endeffekt heraus als Exponenten von einer größeren Selbstfindungskrise. Ja, wenn man da an sowas denkt wie die Wahlniederlage Labour 1983 oder den Wechsel von Mitterrand, der da in Frankreich dann plötzlich so eine, und ich packe es mal in Anführungszeichen, neoliberale Wende vollzieht, die Niederlagen der SPD in den 80er Jahren gegen Helmut Kohl und so weiter. Da gab es ja auch dieses Gefühl, dass man sich so in einer Sackgasse befindet und etwas Neues braucht, was auch immer das ist. Und ich habe das Gefühl, die befinden sich gerade wieder in so einer ähnlichen Phase von so einer gewissen Ideenlosigkeit, in der die alten Rezepte nicht mehr so wirklich funktionieren, also auch die Mobilisierungskonzepte, ich rede hier gar nicht so sehr von Policies, sondern eher von diesem, wie gewinnt man Mehrheiten, und indem sie versuchen, einen neuen Ansatz zu finden, quasi eine neue Legitimation für die Wählenden, warum man wieder links wählt.
Ja, und vor allem sie zu gewinnen versucht. Ich meine, Legitimation, ja klar. Ich meine, du hast eines schon angeschnitten, nämlich das, was wäre für Lafontaine Brand links genug gewesen oder hätte der den auch kritisiert? Ich meine, das eine muss man, glaube ich, schon mal auch immer dazu sagen. Das ist auch eine, wenn man so will, etwas, was sich durchzieht in der Geschichte der Linken. Man kann es aber natürlich auch sagen, eine Art von Krankheit der Linken, dass man immer die jeweils anderen abspricht, überhaupt Linke zu sein. Es geht nicht nur darum, dass man sagt sozusagen, ich habe diese Linie und der andere hat die andere Linie, sondern dass man sagt sozusagen, die Linie, die ich präferiere, ist die einzig Linke und die anderen, die sich vielleicht auch als Linke ansehen, sind gar keine Linken. Ja? Was natürlich auch einen gewissen sektiererischen Geist motivieren kann, dass man jetzt überspitzt formuliert, ist es dann oft auch so, dass man sagt, sozusagen nur ich und meine drei besten Freunde sind Linke und alle anderen sind falsche Linke. Also sozusagen darauf sollte man uns nicht kaprizieren. Was es aber natürlich gibt, ist sozusagen immer unterschiedliche Ansichten innerhalb der Linken, wie breit man die jetzt auch definieren mag. Ja? Also ob man jetzt das Bündnis Sarah Wagenknecht noch als links oder eben schon als nicht mehr links definiert, ist mir jetzt relativ wurscht. Persönlich würde ich jetzt mal sagen, selbst wenn es eine andere Spielart der Linken wäre, es wäre nicht meine Spielart. Das war mal das eine dazu. Das andere, sozusagen, wir sind jetzt natürlich in einer Situation, die in hohem Maße komplex ist, weil man hat eine große Unzufriedenheit in der gesamten Bevölkerung, sowohl mit den Ergebnissen, ökonomischen Ergebnissen unseres ökonomischen Systems, ich sage es jetzt mal, den Kapitalismus, ja, oder der gerade zeitgenössischen Ausprägung des Kapitalismus, kann man ja definieren, wie man will, ja, weil sozusagen der ökonomische Stress, der ins Leben der Menschen einzieht, sowohl von den Lebenshaltungskosten, aber auch von Arbeitsmarktinstabilität, Respektabilität, also sozusagen welchen Respekt man genießt als jemand, der seinen Job macht, also diese, was immer so definiert wird, so im Sinne von, der Mensch zählt nicht mehr, man ist eigentlich nur mehr eine Kostenstelle auf zwei Beinen, und das bei immer mehr ökonomischen Stress bis hin, dass das Leben eigentlich nicht mehr leistbar ist, wenn man jetzt alles zusammenzählt, sozusagen stagnierende Reallöhne und steigende Mieten und steigende Lebenshaltungskosten und so weiter. Also da gibt es mal sozusagen das Wiederaufkommen des ökonomischen Problems, aber jenseits des ökonomischen Problems auch nochmal die Frage, was man als die Krise der Demokratie ansehen kann, dass viele, viele Menschen das Gefühl haben, innerhalb dieses ökonomischen, dieses politischen Spektrums gibt es überhaupt niemand mehr, dem ich vertraue. Sowohl sozusagen die etablierten Parteien der konservativen Rechten, also auch die verschiedenen vorhandenen etablierten Gruppen in der Mitte und der linken Mitte und links von der Mitte. Ja. Das gibt unseren gegenwärtigen Moment nochmal seine eigene Prägung. Das ist sicherlich einer der Hintergründe für das, was man jetzt nennen könnte, diesen populistischen Moment oder des Aufstiegs des Rechtspopulismus und der Rechtsradikalismus überall, ist sicherlich ein Aspekt davon, auch wenn ich diesen Aspekt nicht monokausal stark machen würde wollen, weil dann würde man immer sagen, der Aufstieg der Rechten ist nur eine Folge von Defiziten der Linken. Ja? Das würde ja alle Leute, die sozusagen rechtsextrem sind, rechtsextreme Parteien anführen oder rechtsextreme Parteien wählen, irgendwo moralisch exkulpieren. Ja? So quasi, sie kennen ja nichts dafür. Sie sind ja sowas wie nur Symptome einer Krise und überhaupt nicht quasi selbstverantwortlich für das, was sie tun. So würde ich sie ja jetzt auch nicht sehen. Ja? Also sozusagen der Aufstieg des rechten Populismus und die Gefahr des Rechtsextremismus und die Gefahren für Demokratien und liberale und progressive Demokratien kommen schon aus sich heraus auch. Ja? Dieses Abdriften von wesentlichen Teilen der Gesellschaft in den rechten Extremismus. Und nichtsdestoweniger, ja, und da gehe jetzt nochmal wieder von dem zurück, nichtsdestoweniger ist es natürlich offensichtlich aber auch ein Element eines Versagens der Linken, dass sie nicht mehr schafft, Kraft der Hoffnung zu sein, dass man eine Gesellschaft im Sinne der großen Mehrheit oder jedenfalls relevanter Teile der Bevölkerung voranbringen kann, sowohl in Gerechtigkeitsfragen, also ökonomischen, materiellen, mehr ökonomische und materielle Gleichheit herzustellen, mehr Stabilität auch ins Leben zu bringen, mehr Gerechtigkeit der Wohlstandsverteilung. Jetzt nicht nur, damit man Reichtum anhäuft und Wohlstand anhäuft, sondern dass man überhaupt sozusagen das Gefühl hat, sicheren Boden unter den Beinen zu haben. Das ist sicherlich mal ein ganz wesentlicher Aspekt für Menschen. Aber natürlich auch muss man glaubwürdig und auch gewinnen, sein im Hinblick auf, wie man eine Gesellschaft des Ganzes verändern, zu mehr Freiheit, zu mehr in Richtung von mehr Respekt für alle, ja, sowohl für die, die sich je einer Mehrheit zurechnen, aber auch für diejenigen, die so etwas sind wie Minderheiten, die noch nicht diesen Grad an Anerkennung haben, also Anerkennung für alle und Freiheitsgewinne für uns alle in einer Gesellschaft, Nonkonformismus und so weiter und so fort. Das war die Linke eigentlich immer, sowohl eine Kraft für ökonomische Gerechtigkeit und ökonomische Fairness, aber auch eine Kraft, die Liberalität, Progressivität und Freiheitsgewinne als ganze Gesellschaft vorangebracht hat. Da war sie am erfolgreichsten, wenn sie auch Allianzen gebildet hat und auch den Optimismus hatte, dass das auch möglich ist, ja, oder mehr sogar, über weite Strecken der Geschichte hat die Linke dann, wenn sie erfolgreich war, ja auch den Eindruck gehabt, und das war auch dann Ausdruck des Zeitgeists, dass man sowieso einen Wind der Geschichte, der einem günstig ist, hinter sich hat. Ja, das ist sicherlich etwas, was heute eher Mangelware ist, dieses Bewusstsein, sondern eher, es hat so eine stockender Pessimismus Einzug gehalten, der es natürlich auch für die Linke besonders schwierig macht.
Genosse Fortschritt hat man, das ist, glaube ich, 60er Jahre war das doch, wo Genosse Trend, genau. Weil da diese Idee, dass man das alles quasi den Weltengeist auf seiner Seite hat, ja, genau. Das fehlt definitiv. Wobei, ich glaube, diese Vorstellung ist einfach generell auch so ein bisschen aus der Mode gekommen. Es ist jetzt nicht so, als würden die Rechten irgendwie mit dem Weltengeist hausieren gehen oder so.
Nein, sowieso nicht. Aber das wäre ja mein Einwand. Sozusagen für die Rechten ist eine depressive Stimmung, ein Gefühl, es geht bergab und wir müssen uns verteidigen, um das zu erhalten, was gerade noch da ist oder wie auch immer man das formulieren mag, ja, immer günstig. Ja? Also die Rechten leben von der Angst und von dem Pessimismus und dem Angst vor der Veränderung. Die Linken leben immer vom Optimismus, dass es verbessert werden kann. Aber wenn dieser Optimismus nicht da ist, ist es den Rechten günstig. So müsste man es formulieren.
Ja, da bin ich völlig bei dir. Ich würde noch ganz kurz bei dieser Demokratie-Idee verbleiben. Ich finde es ein bisschen schwierig zu sagen quasi, dass die Gesamtheit aller Linken sozusagen die Kraft der Demokratie verkörpert. Weil das sehen wir jetzt gerade mit den Spielereien wie dem Bündnis Sarah Wagenknecht oder sowas, dass natürlich die radikalere Linke genauso wenig mit der pluralen Demokratie, wie wir sie im liberalen System kennen, am Hut hat. Da haben wir dann auch diese, wie quasi die Rechtspopulisten auch, deswegen kriegen wir diese demonstrativen Schulterschlüsse zwischen Leuten aus dem Bündnis Sarah Wagenknecht und der AfD. Das kommt ja nicht von ungefähr, dass die sich ganz bewusst aus jedem Versuch herausziehen, dieses große Bündnis der demokratischen Parteien gegen rechts zu schmieden. Ja, so quasi von der CDU bis zu den Grünen oder der SPD, je nachdem, welchen von den beiden man als Linker bezeichnen möchte, ja, sozusagen da dieses Bündnis gegen rechts aufzubauen, vielleicht sogar unter Einschluss von Teilen der Linken, wer weiß. Aber die gerade diese Wagenknecht-Gruppierung, die nimmt sich da ja ganz, ganz bewusst raus und weist dieses Narrativ auch zurück. Letzten Endes. Für die ist ja sozusagen auch diese Ablehnung von dem, was du gerade als ein Teil von vielen genannt hast, nämlich diese Teilhabe von bisher marginalisierten Gruppen. Das spielt ja bei denen gerade keine Rolle. Die kaprizieren sich ja wieder mehr auf die traditionellen marginalisierten Gruppen. Also so die Arbeiter und was so von einem typischen Labour-Wahlplakat der 70er Jahre rausgeklettert sein könnte im Endeffekt. Das ist ja sozusagen so ein bisschen deren Idee. Und ich habe das Gefühl, dass tatsächlich hier was du als unglaublich wichtig angesprochen hast und was ich auch zustimmen würde, dieses Bauen einer Koalition, eines breiten Bündnisses, eines großen Zells, welche Metapher man da auch immer verwenden möchte, das gelingt denen gerade nicht. Wir haben stattdessen viel mehr dieses ebenfalls von dir schon angesprochene Problem der Volksfront von Judäa gegen die jüdische Volksfront. Ja, also diese typische Spalterei, die das Pläsier jeder linken Bewegung ist, die feiert gerade wieder Urstände. Und ich finde es da auch so witzig, weil du gesagt hattest, so jeder spricht dem anderen immer das Linkssein ab. Das ist ja ein Spiel, das machen ja sogar die Liberalen und die Konservativen mit. Also sogar die versuchen ja immer so mit reinzuhüpfen, ja, so was ist eigentlich links und wer zählt da rein? Wenn sie dann beispielsweise wieder den Grünen absprechen, da so wahre linke Interessen zu verkörpern, als ob die da irgendwelche Stakes in diesem Kampf hätten. Also das scheint mir da schon ein wahnsinnig relevanter Aspekt zu sein. Und wir kommen bestimmt nochmal auf diese optimistische Zukunftsvorhersage. Da habe ich auch noch die eine oder andere Idee dazu, woran das liegt. Ich würde jetzt allerdings mal eher bei dieser Teilung bleiben. Ein Narrativ, das man ganz häufig hört, ist da ja quasi so diese Idee, dass die Linke aktuell in zwei Strömungen geteilt ist. Die eine ist so quasi dieses grüne Ding mit Frauenrechte und Rechte für MigrantInnen und Open Borders und Klimaschutz und der ganze Kram. Und das andere ist sozusagen das klassische mit Mindestlohn und höhere Sozialleistungen und Sicherung und dass diese beiden Bewegungen sich quasi voneinander entkoppelt hätten. Hältst du das hauptsächlich für ein Narrativ oder denkst du, da ist was dran?
es lässt sich ja nie voneinander trennen. Also es gibt natürlich ein Auseinandergehen von verschiedenen Strömungen, aber sie würden nicht auseinandergehen, wenn es nicht Narrative gäbe, die die jeweiligen Strömungen quasi motivieren. Ja? Ich sozusagen diese Spaltungen, ich wollte jetzt nicht den Eindruck erwecken, weil das war eigentlich sozusagen also dein Einwand zu Beginn deines jetzigen Inputs, dass ich den Eindruck erweckt hätte, die Linke ist automatisch und immer gewesen eine Kraft, die sowohl materielle Gleichheit als auch mehr Demokratie, Liberalität, Pluralismus, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, Minderheitenschutz und so weiter verwirklicht hat. Das war natürlich im Kern zu Beginn der Linken eigentlich immer verbunden. Ja, das sozusagen, wer sozusagen in den Jahren 1848 bis 1870 jeden völlig verrückt erschienen, hätte man gesagt, die Linke ist nur eine Kraft für mehr ökonomische Gleichheit, aber nicht für Demokratisierung und Ermächtigung des Volkes selbst zu regieren und Freiheitsgewinne für alle, also damit auch insbesondere für Minderheiten, nicht nur für die Mehrheiten, sondern auch für Minderheiten. Das wäre zu diesen Zeitpunkten völlig verrückt gewesen, weil völlig klar gewesen ist, dass das eins ist, dass sozusagen das Ziel der Linken jetzt auch nicht ist, sozusagen die kollektive Befreiung eines Kollektivs, in dem sozusagen quasi dann jedes Individuum untergeht und seine Individualität verliert, sondern das war ja auch sozusagen von Marx beginnend ganz pathetisch auch, dass die Bedingung, dass sozusagen die Befreiung des Einzelnen und die Befreiung des Individuums das Ziel der kollektiven Befreiung der Menschheit ist. Ja? Es geht nicht um die Befreiung der Menschheit, sondern die Befreiung der Menschheit als Ganzes ist dann die Bedingung dafür, dass jedes einzelne Individuum dieser Menschheit sein Leben nach seinen eigenen Präferenzen führen kann, dass seine Individualität geschützt ist, dass es vom Recht geschützt ist und so weiter und so fort und dass es auch eine Stimme im demokratischen Prozess hat. Ja. Das heißt, diese Kritik an den bürgerlichen Freiheiten war ja nicht, dass es bürgerliche Freiheiten sind, ja, sondern dass sie nicht weit genug gehen, ja, dass sie rein sozusagen formal proklamiert sind, aber nicht für alle lebbar sind. Ja. Erst mit der Spaltung in Sozialisten oder reformorientierte Sozialdemokraten oder sozusagen libertäre Radikale auf der einen Seite und auf der anderen Seite Bolschewisten, Kommunisten oder dann sozusagen noch stalinoide Bolschewisten, hat sich quasi ja erst eine autoritäre Strömung der Linken herausgebildet, die er eigentlich ganz anders argumentiert hat, nämlich gesagt hat, diese bürgerlichen Freiheiten sind eigentlich nur Betrug und was hilft dem Arbeitslosen das Wahlrecht? Ja? Übrigens ein Satz von was nützt dem Armen das Wahlrecht? Ein Satz von Oscar Lafontaine. Da steckt schon eine Verachtung für Liberalität und Freiheitsrechte und so weiter drin, weil es so tut, als wäre das Wahlrecht nur so ein kultureller Klimbim, der nicht entscheidend ist. Entscheidend ist, dass man die Armut bekämpft. Und außerdem ist es ja sowieso ein Blödsinn, weil sozusagen Gesellschaften, in denen es das Wahlrecht gibt, werden bessere Möglichkeiten haben, auch Ungleichheit zu bekämpfen als Gesellschaften ohne Wahlrecht, in aller Regel. Es gibt natürlich Gesellschaften mit Wahlrecht, mit ganz grober Ungleichheit, aber zumindest haben in diesen Gesellschaften auch die Armen die Möglichkeit, für ihre Rechte einzutreten und sozusagen die ökonomischen Bedingungen zu verändern. Das ist das eine. Aber es ist mit dem verbunden, mit dem zweiten, nämlich dieser Frage von wie es am überspitztesten formuliert wird, die einen Linken, die kämpfen für das, was eigentlich für die breite Bevölkerung interessant ist, materielle Fragen, ökonomische Fragen und alle Fragen des Lebensstils lasst man beiseite, weil Menschen haben einen unterschiedlichen Lebensstil und das und so weiter und so fort. So, und außerdem soll man sich am Lebensstil der großen Mehrheit der Bevölkerung orientieren und die anderen, denen man vorwirft, dass sie sich weniger um ökonomische und materielle Fragen kümmern, sondern nur um kulturelle Fragen, Fragen von Lebens, Entwürfen, Fragen von Identität, Fragen von Differenz. Ja. Ich halte das, natürlich gibt es diese Spaltung, ich halte diese Spaltung aber sozusagen auch aus verschiedensten Gründen für vollkommen vertrottelt, um das jetzt salopp zu sagen, nämlich weil es keine materielle Frage gibt, die nicht auch kulturell ist und weil es keine kulturelle Frage ist, die gibt, die nicht auch ökonomisch ist, ja, verbunden ist. Ja. Also auch die Ausbeutung der breiten Masse der arbeitenden Klassen, also genau derjenigen, denen sich Sarah Wagenknecht und Linke dieser Spielart ja besonders annehmen wollen, deren ökonomische Ausbeutung und deren ökonomische Unterprivilegiertheit ist ja auch verbunden mit kultureller Abwertung. Ja? Mit der kulturellen Abwertung, ja, es sind halt sozusagen quasi nur die Arbeiterklasse, die sozusagen nicht so modern ist, über die die Zeit hinweggeht, die schlecht angezogen sind, die angebildet sind. Also kulturelle Abwertung und ökonomische Ausbeutung sind immer verbunden, genauso wie umgekehrt Minderheiten, die aufgrund ihres Minderheitenstatus als weniger respektabel angesehen werden, aufgrund von Ethnizität, Hautfarbe, Einwanderung oder auch sexueller Orientierung, was auch immer, ja, deren kulturelle Abwertung übersetzt sich ja sofort auch in ökonomische Unterprivilegiertheit mit weniger privilegierten Zugang zu Arbeitsmärkten, mit noch schwereren Zugang zu Wohlstand. Also ganz simpel gesagt, Rassismus auf der einen Seite und niedrige Löhne auf der anderen Seite kann ich nie trennen. Genauso kann ich die Abwertung, die kulturelle Abwertung der Arbeiterklasse und deren ökonomischen Probleme auch nicht voneinander trennen, wie umgekehrt quasi die erfolgreichen Kämpfe der Arbeiterklasse um mehr ökonomische Gleichheit, um sicherere Arbeitsbedingungen, um sicherere Jobs, um bessere Arbeitsrechte, um eine Stabilisierung des Lebens, um bessere Löhne, sofort einhergegangen ist, auch mit einem kulturellen Gewinn an Respektabilität, an Statusgewinn, das, simpel gesagt, jetzt übersetze ich es, ist dann niemand mehr so leicht möglich war, sozusagen so Herrenreitergestus auf diese Menschen herunterzuschauen. Ja? Also ökonomischer Fortschritt und kultureller Fortschritt sind ja sowieso immer miteinander verbunden.
Das ist ja etwas, diese Abwertung quasi, die du da gerade angesprochen hast, das ist ja etwas, wogegen die sehr, sehr klassische Linke, also wenn wir mal so vor die Zeit des Zweiten Weltkriegs und ganz besonders so Kaiserreich-Ära gehen, das haben die ja durch diese Arbeiterkultur mit diesem Verein, mit diesem ausgeprägten Vereinswesen und so weiter immer zu bekämpfen versucht, weil das denen ja schon sehr, sehr klar war. Ja, da haben wir ja quasi diese direkte Verknüpfung, von der du da gerade gesprochen hast. Da haben die ja dann Arbeitergesangsvereine, Kegelvereine und ganz, ganz viel, also quasi auf der einen Seite diese Freizeitgestaltung, um ein Klassenbewusstsein, wie Marx das immer postuliert hat, in die Praxis überhaupt erst zu schaffen. Und auf der anderen Seite dann natürlich auch gleichzeitig Instrumente herzukriegen mit Büchereien, Bildungsvereinen, Bildungsveranstaltungen etc., um den Leuten es zu ermöglichen, aktiv an diesem politischen Prozess teilzunehmen. Weil Lafontaine hat natürlich insofern recht, wenn er sagt, was bringt einem Armen das Wahlrecht, dass ein Wahlrecht, das keine Konsequenzen hat, sozusagen, indem ich nur als legitimatorisches Klimbim teilnehme, das hat natürlich tatsächlich keinen Wert. Aber die Idee ist natürlich, gerade in unserer Demokratie hat das Wahlrecht ja einen sehr aktiven Wert. Also anders ausgedrückt, in Russland aktuell hilft einem Armen das Wahlrecht tatsächlich einen feuchten Furz. Ja, während in der Bundesrepublik, da kann ich mir mit meinem Wahlrecht ja tatsächlich, wenn ich es denn sinnvoll ausübe, durchaus Dinge erzeugen. Ja, wenn eine bestimmte Gruppierung, gerade wenn es eine marginalisierte Gruppierung ist, wenn die in signifikanter Anzahl wählt, dann wird die eine Kraft, auf die die etablierten Parteien eingehen müssen. Das sehen wir immer. Und von daher, das genau, um diese Frage zu beantworten, bringt dann gegebenenfalls das Wahlrecht. Und ich denke, eines der Themen, das die Linke eben aktuell hat, ist, dass sie es nicht mehr schaffen, diesen Zusammenhang entweder herzustellen oder doch zumindest begreiflich zu machen letztlich. Also nicht in dem Sinne, dass die Leute zu doof wären, das zu verstehen, sondern dass es einfach nicht einsichtig ist, dass dem so ist. Ja, so quasi diese Fragestellung, was bringt Wählen schon? Ja, die verbreitet sich ja immer mehr. Das war ja auch mit der Alternativlosigkeit der Ära Merkel und so weiter und so fort. Also von daher, das hängt definitiv auf eine gewisse Art und Weise zusammen und darauf können die gerade keine Antwort geben. Und ich halte, und da sind wir dann bei der Mobilisierung und dieser Narrativgeschichte, das wäre jetzt quasi meine große These, einer der viel, viel zu unterdiskutierten Punkte in meinen Augen ist, dass wir aktuell keine Wir-gegen-Sie-Erzählung haben. Weil das gehört neben dem Optimismus, der unzweifelhaft vorhanden ist, speist sich aber die Stärke linker Bewegungen immer aus diesem Wissen, eine Mehrheit zu sein. Und ich packe hier Wissen auch gerne in Anführungszeichen, ja, weil die Linken sind ja selten tatsächlich eine parlamentarische Mehrheit, aber dieses Gefühl quasi, dass man nicht nur für den Fortschritt und für eine bessere Zukunft streitet, sondern dass man in diesem Zusammenhang auch die Mehrheit repräsentiert. Das halte ich auch für ganz, ganz zentral für Erfolgsphasen der linken Politik. Also gerade wenn ich so an diese Mobilisierungen in den 70er Jahren denke, als die SPD, die hat da immer auch Wahlkampf gemacht gegen die da oben. Das war quasi immer die Idee. Und das ist mittlerweile echt zu einer rechten Provenienz geworden und die haben es sogar geschafft, die Linken als die Elite darzustellen. Und ich glaube, diese Umdrehung sozusagen, ob sie jetzt berechtigt ist oder nicht, das ist einer der großen Erfolgsfaktoren der Rechten auf der einen Seite und einer der großen Misserfolgsfaktoren der Linken andererseits, weil die dieses Narrativ brauchen. Und die bieten da aktuell zwar diversen marginalisierten Gruppen eines, aber es gibt quasi kein einheitliches, solche verbindende Story mehr. Wir wissen quasi als Linke nicht, wer sind eigentlich die da oben. Ja, weil der Kapitalismus, das funktioniert nicht mehr. Ja, das ist zu krude. Dafür sind wir inzwischen zu sehr Mittelschichtsgesellschaft und so weiter und so fort. Damit lockt man keinen mehr hervor. Die Sprache ist auch schon eine, die irgendwie immer vage veraltet klingt, wenn Leute da anfangen. Da schaltet bei mir schon immer alles ab. Ja, wenn da irgendjemand kommt mit, oh, der Kapitalismus ist böse, dann denke ich nur so, ja, hat Opa auch schon gesagt. Ja. Das scheint mir so ein ganz, ganz großes Problem zu sein.
Ja, sicherlich. Also ich meine, einerseits der Kapitalist im Sinn von irgendwie der fettgefressene Fabriksherr mit der Zigarre im Mund, der vielleicht auch nur eine Karikatur dieser Herrschaft war, aber selbst den gibt es nicht mehr. Ja? Diese Form von ökonomischer Macht, die im Kapitalismus ausgeübt wird, hat sich sicherlich in unpersönliche Netzwerke verflüchtigt, von Investmentfonds, wo dann irgendwer investiert und dann gibt es Manager. Ich will jetzt aber natürlich auch nicht sagen, es wäre das, es so tun, als würde es nicht dann durchaus auch Akteure geben, die nur ein bisschen in die Nähe dieses Bildes kommen, also Herr Benko und Ähnliches, sollen wir da jetzt auch nicht ganz vergessen, aber ohne Zweifel hast du recht, sozusagen die Definierung des Gegners auch so, dass es ein echter Gegner ist und nicht nur ein Gegner, der fluid in irgendwelchen Netzwerken globaler ökonomischer Finanzströme ist, ist sicherlich heute sehr viel schwieriger. Das ist sicherlich eines der Probleme. Ja? Dann hast du angesprochen das Problem, das geradezu von paradoxe Problem, dass die Rechten es geschafft haben, bis zu einem gewissen Grad etablierte Linke als das Establishment zu framen, während sie so tun, als wären sie die authentischen Vertreter des einfachen Volkes. Ja? Was ja sozusagen mal nur geht, wenn man die ganze Frage vollständig kulturalisiert und dem Ökonomischen entzieht, weil dann kann man jetzt natürlich sagen, ja, vielleicht die Lebensstile von minoritären Linken sind nicht die Lebensstile der großen Breite der Bevölkerung und sozusagen der volkstümliche Populist ist den Lebensstilen der breiten Bevölkerung kulturell jedenfalls näher, das kann man ja, diese These kann man ja aufstellen, ja, ist auch nicht vollständig falsch an jeder Stelle, ist aber leider auch, also ist Gott sei Dank auch nicht richtig, weil durchaus sozusagen viele, viele Linken quasi auch das Leben der ganz normalen Leute führen, weil können wir ja auch die Frage stellen, was sind eigentlich heutzutage unter den Bedingungen von Diversität und Heterogenität von Gesellschaften sowohl in jeder Hinsicht, Alter, Geschlecht, Stadt, Land, Werthaltungen und so weiter, was ist was ist das normale Volk? Ja? Also sicherlich nicht dieses Volk, wie sich die, die Populisten imaginieren. Die Mehrheit ist quasi unterschiedlich, aber auch miteinander verbunden, glaube ich, mit ein paar, in ein paar Fragen von Konsens, Werten, geteilten Haltungen und so weiter und so fort. Ja? Also es gibt dann natürlich noch ein anderes Problem, nämlich das hast du auch schon angesprochen oder berührt, nämlich die Menschen, die zum Beispiel Sarah Wagenknecht und diese Gruppe vertreten wollen oder Menschen, die deren Haltungen, es gibt es ja nicht nur in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, sondern auch woanders, da hat man dann natürlich immer das Bild des weißen männlichen Industriearbeiters aus den 70er Jahren vor Augen und bezeichnet und würde den dann quasi als das einfache Volk bezeichnen, das es zu verteidigen gilt. Und das ist ja nicht ganz falsch, weil diese Menschen gilt es ja auch zu verteidigen, ja. Aber es gilt nicht, sie nicht nur zu verteidigen. Und das sind ja auch diejenigen, die tatsächlich die Gewinner der 50er bis 70er Jahre waren, also die männlich, sehr männlich, primär männliche, relativ homogene Gruppen im Sinne von in den jeweiligen Gesellschaften Inländer. Ja? Und die haben ja einen Statuszuwachs und auch einen Status an Respektabilität und an Sicherheit gewonnen gehabt. Und die haben ja etwas zu verlieren. Ja? Und die verlieren ja seit vielen Jahren, also eigentlich sozusagen seit den 90er Jahren und den Strukturwandelsprozessen, die es gibt. Wieder andere Gruppen, Frauen, Zuwanderer, Menschen in nicht stabilisierten Normalarbeitsverhältnissen, prekäre Beschäftigte, sind nicht von Verlust bedroht, sondern die haben eh schon mal etwas aufzuholen, ja, an Respektabilitätsstatus und Sicherheit. Die wiederum werden ja eher nicht von diesen Gruppen vertreten. Ja. Und dann gibt es in unserer ganzen Gesellschaft aufgrund des gesellschaftlichen Wandels natürlich nicht nur die Prekären und nicht nur die vom Abstieg bedrohten ehemaligen, also sozusagen Beschäftigten, männlichen Beschäftigten Industriearbeitern, sondern natürlich Beschäftigte im Dienstleistungsbereich, gut verdienende oder mittel, einigermaßen gut verdienende Menschen im sozusagen, die man sozusagen in den verschiedensten Mittelschichtsberufen ansieht, bezeichnen würde. Und die sind natürlich heutzutage in unseren Gesellschaften relativ gesehen schon Mehrheiten. Weshalb, und das ist vielleicht auch ein Ausdruck der Krise von der Linken oder der reformerischen Linken, die Sozialdemokraten und vergleichbare Parteien, also wie die Demokraten in den USA, eigentlich für sich den Schluss gezogen haben, wir wollen eigentlich vor allem die Repräsentanten dieser modernen, breiten Mittelschichten sein. Schon alleine deshalb, wenn man nur mit ihnen die Wahlen gewinnen kann, weil sie eigentlich die Mehrheit sind, während sozusagen quasi die unterprivilegierten proletarischen Schichten immer weniger werden. Und das war natürlich eine Sackgasse für Sozialdemokraten. Und insofern steckt darin ein Kern von ein bisschen Wahrheit, wenn die Rechtspopulisten sagen, die konzentrieren sich doch nur mehr auf Eliten. Das sind keine Eliten, ohne Zweifel sind es keine Eliten, aber es ist sozusagen eher das, was man die urbanen Mittelschichten nennt und nicht diejenigen, die eine Vertretung sozialistischer und linker Politiker am nötigsten hätten. Da haben die schon recht.
Ja, definitiv. Und ich stimme dir auch in der kompletten Analyse der Probleme zu. Ich denke nur, das alles festzustellen, dreht letztlich auch ein bisschen im Kreis, weil diese Sachen, das ist ja real, was du ansprichst. Ja? Also dieses Verlustgefühl bei den Leuten, die quasi in der letzten linken Aufsteigergeneration drin waren, gegenüber denen, die aktuell die Gewinner linker Politik sind. Und was ich eben nicht sehe, ist, wie man das sinnvoll unter einen Hut bekommt. Das ist ja schon so ein bisschen die Quadratur des Kreises, weil auf der einen Seite muss man ja quasi den Leuten sagen, jawohl, das ist durchaus real, was du da gerade fühlst. Möglicherweise stimmt es auch in wirtschaftlichen Termini, dass du da jetzt weniger Chancen hast als früher oder einen sozialen Abstieg hinlegst. Auf der anderen Seite ist es logischerweise auch korrekt, dass wir diesen ganzen früher marginalisierten Gruppen, das ist ja die ganze Fortschrittsgeschichte der letzten 20 Jahre eigentlich, ja, dass wir denen diese ganzen Möglichkeiten gegeben haben. Beides ist wahr. Und jetzt müssen wir euch trotzdem irgendwie unter ein gemeinsames Dach bringen. Und da beißt sich ja die Katze selber so ein bisschen in den Schwanz letzten Endes, weil genau das schaffen die ja bisher nicht. Und jede der Antworten, die mir da gegeben wird, entweder quasi so dieser Wagenknechtflügel, der sagt, wir müssen back to the roots sozusagen und weg mit dieser ganzen Fortschritts- und Emanzipationsrhetorik, die ist eine, wie du es gerade formuliert hast, ist eine Sackgasse letzten Endes. Und auf der anderen Seite haben wir dann die Leute, die sagen, ja gut, aber wir können die ja jetzt alle auch nicht aufgeben, weil es ist ja eben super real, was wir für die erreicht haben. Die sind ja auch alle benachteiligt gewesen. Da können wir ja jetzt quasi nicht wieder dahinter zurück und die dann aber üblicherweise auch keine clevere Idee haben, wie man quasi diese traditionelleren wählenden Schichten wieder zurückbekommen soll, die man unzweifelhaft in den letzten 20, 30 Jahren verloren hat. Und mir scheint es schon, als wäre da quasi noch so ein ganz großes Sternchen in diesem Plan für Yet to be Determined oder so, wie man da im Endeffekt dann den Masterplan aufbaut, um das alles zu vereinen.
Du, da hast du natürlich recht, wenn du das heißt, es ist sicherlich nicht einfach. Aber du hast den Masterplan mehr oder weniger schon skizziert, nämlich dass das die große Aufgabe wäre, diese Allianzen hinzukriegen. Und Allianzen hinzukriegen ist nie einfach, war es übrigens auch vor 100 Jahren nicht. Also zu glauben, du hast ja sozusagen die große Kultur, hast ja ein bisschen geschildert, auch die Kulturbewegung der Arbeiter, der Arbeiterbewegung aus vor 100 Jahren mit den Vereins, mit den sozialdemokratischen Kulturvereinen oder linken Kulturvereinen, kommunistische gab es ja auch, mit den Gemeindebauten, mit den neuen Formen des Experimentierens, mit neuem Leben, mit einer emanzipatorischen Kindererziehung, auch übrigens auch mit dem Kampf für gleiche Rechte von Frauen, nicht nur in juristischer Hinsicht, sondern auch sozusagen quasi in symbolischer Hinsicht, dass sozusagen Partnerschaften zwischen Mann und Frau wirkliche Partnerschaften sein sollen und nicht quasi sozusagen eine Diktatur der Männer. All das hat man ja in den 20er Jahren weit vorwärts gebracht und zu glauben, dass das einfach war, wo es ja auch um Allianzen ging, wo avantgardistische Künstler genauso drinnen waren als knorrige, sehr männliche Arbeiter aus der Vorstadt, ja, also sich und deren gewerkschaftliche Vertretung, ja, und zu glauben, dass deren gewerkschaftliche Vertretung und die feinsinnigen Intellektuellen der linken Parteiführung es immer einfach hatten, diese Allianzen unter einen Hut zu bringen oder selbst nur eine Allianz zu sein und sich nicht dauernd in die Haare zu geraten, na, das glaube ich überhaupt nicht. Das war vor 100 Jahren auch ganz schön schwierig, ja, und man hat es hingekriegt. Ja. Also diese Aufgabe, etwas Kompliziertes, aber nicht Auszuschließendes hinzubekommen, vor der steht man heute auch. Ja. Ich glaube, es ist natürlich heute kommen natürlich nur ein paar Probleme dazu, nämlich sozusagen der Verlust am Bindungswirkungen der linken Organisationen als solches. Ja. Früher hatte man Massenparteien, heute hast eher Wahlparteien, wo du quasi, man kann das Eliten nennen, oder also so politische Aktivistenmilieus, die in diesen Parteien aktiv sind, aber keine unmittelbare Verbindung mehr mit ihrer Wählerbasis haben, im Sinne von einer permanenten Organisiertheit. Und dadurch wirst du immer mehr zu Wahlparteien natürlich. Und die Parteien, die verschiedensten Parteien der Linken haben sich natürlich auch ausdifferenziert, genauso wie sich die Parteien der Rechten ausdifferenziert haben, wie sich die Parteien, wie sozusagen permanent auch neue Parteien, liberale Parteien entstehen oder One-Issue-Parteien entstehen. Und das macht natürlich sozusagen das demokratische System als Ganzes komplizierter, weil dann hast du dieses aufgespaltenes Parteiensystem, alle haben nur mehr 20%, also die starken Parteien haben nur mehr 20%, die schwachen Parteien haben nur mehr 8 bis 4%. Und dann musst du aus diesen aufgespaltenen Parlamenten Regierungen bilden, die dann vielleicht 3-Parteien-Regierungen sind, vielleicht bald 4-Parteien-Regierungen. Und dann ist völlig klar, dass diese verschiedenen Parteien, die sich das dann quasi zusammentun müssen, dann nur mehr regieren auf Basis des kleinsten gemeinsamen Nenners, was die Sache schon kompliziert macht, praktisch. Aber es macht die Sache nochmal kompliziert im Hinblick auf die auf das Werben um die Wähler selber und um das Schaffen von Begeisterung und einem optimistischen Sinn, weil dann die Wähler und Wählerinnen natürlich sagen, ja, wir glauben euch vielleicht allenfalls, dass ihr hehre und noble Ziele habt, das ja eh nicht immer, aber wir glauben euch überhaupt nicht oder vertrauen überhaupt nicht, dass ihr diese Ziele erreichen werdet. Wie sollt ihr denn die erreichen? Ja? Ihr werbt jetzt um unsere Stimmen, dann habt ihr 20%, dann bildet ihr irgendwelche Regierungen, wo sich die beteiligten Parteien gegenseitig belauern und was weiß ich, sozusagen permanent am Regierungstisch streiten und de facto werdet ihr nichts weiter bekommen. Ja? Also man müsste ja dann auch nochmal eigentlich die Wählerschaft entweder davon überzeugen, dass man das trotz dieser Kompliziertheiten hinbekommen wird, oder dass man die Wählerschaft dazu versucht zu bringen, diese Wette einzugehen, zu sagen, ja, wenn ihr wollt, dass wir eine akzentuierte Politik machen, wo wir etwas weiterbringen, müsst ihr uns auch strategische Mehrheiten geben. Ja? Aber ihr könnt uns nicht dafür beschimpfen, dass ihr uns einerseits nur 20% gibt und andererseits uns dann vorwerft, dass wir unsere Ziele nicht verwirklichen. Weil das könnt ihr uns nicht vorwerfen, da seid ihr selber dran schuld. Ja? Wenn wir 50% haben und wir unsere Ziele nicht verwirklichen, dann könnt ihr es uns vorwerfen. Ja? Aber wenn ihr uns sozusagen die Kraft nicht gebt, dann seid ihr irgendwie auch selber schuld. Also müsste man natürlich dann auch mal klar reden. Strategische Mehrheiten kannst du natürlich auch selbst heute erreichen, aber natürlich nur unter glücklichen Bedingungen. Ja.
Ich bin so froh, dass du das alles erwähnst, weil das ist so ein Horn, in das blase ich schon eine ganze Weile. Ich verweise da auch immer super gern auf die jüngeren historischen Forschungen von der Hedwig Richter. Die betont das auch wahnsinnig in ihrem zum Beispiel Demokratie eine deutsche Affäre, wie wichtig diese Organisationsarbeit ist. Weil gerade in linker Folklore neigt man sehr gerne dazu, so diesen flashigen Aktivismus überzubewerten. Ja, da wird dann quasi die Durchsetzung des Frauenwahlrechts den Suffragetten und ihren radikalen Maßnahmen auf die Fahnen geschrieben. Dann wird quasi die Gewährung von Arbeiterrechten, die hängt dann an diesem einen großen Streik oder irgend sowas. Ja? Und diese ganze lange Kernerarbeit, die da aber eigentlich davor steht, die wird gerne A, vergessen und B, wenn man sie nicht vergisst, gering geschätzt. Ja. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine der ganz großen Schwächen, die Linke aktuell hat. Da kam jetzt erst letzthin auf Spiegel Online ein Artikel über die anstehenden Landtagswahlen da in Thüringen, Sachsen-Anhalt und so weiter. Und da wurde auch mal so en passant erwähnt, dass in ganz, ganz vielen Dörfern auf dem flachen Land eigentlich nur AfD-Wahlplakate hängen, weil den demokratischen Parteien das Personal fehlt, um die Dinger aufzuhängen. Also das ist quasi nicht ein Problem, dass die nicht wollen oder dass die Landbevölkerung abgeschrieben haben, sondern dass denen schlichtweg die organisatorischen Strukturen komplett fehlen. Und das ist natürlich ein ganz, ganz großes strategisches Versagen ohne Fehlallokation von Ressourcen. Und das scheint mir ein ganz ernsthaftes Problem zu sein mit einer Geringschätzung dieser Organisationsformen, dass man viel zu viel Gewicht legt auf die Pressekonferenz in Berlin oder die Schlagzeile eben bei Spiegel Online oder was auch immer oder die große Rede, die da im Fernsehen gehalten wird. Das ist ja eh so Politikfolklore, ja, dass irgendeine Rede jemals irgendwas bewirkt hätte. Sondern dass es tatsächlich eben darum geht, dass ich da organisiert bin, dass ich ein großes Netz an UnterstützerInnen habe, die dann in der Lage sind, meine Ziele in der Breite zu vertreten. Und das ist ja eigentlich auch die Grundlage des Coalition Building, von dem wir es da vorher dann gegebenenfalls haben. Weil du kriegst ja diese ganzen unterschiedlichen Gruppen nicht unter einen Hut, wenn du nicht Leute in diesen Gruppen hast. Und diese Arbeit scheint mir von den Parteien nicht gemacht zu werden. Und das sind, glaube ich, wie in so vielen Dingen, die amerikanischen Democrats den europäischen Linken eine ganze Weile voraus, weil die das schon vor längerer Zeit erkannt haben. Im Endeffekt, Obama hat da ja schon losgelegt damit und die haben das seither noch deutlich verstärkt, nachdem Hillary Clinton da, glaube ich, ein bisschen zu wenig Gewicht drauf gelegt hatte, einer der vielen Faktoren für 2016. Seither sind die Democrats super, super dahinter, diese Strukturen über überall zu haben, dort, wo sie nicht haben, sie zu entwickeln. Also gerade auch in Orten wie Texas oder Wyoming oder sowas, versuchen die unter gigantischen Opfern und im Angesicht von quasi völliger Chancenlosigkeit diese Strukturen aufzubauen. Und jetzt frag mal irgendwelche SPD-Funktionäre, was die machen, um auf dem bayerischen Land da irgendwie noch was hinzubekommen. Oder gar die Grünen. Ne? Weil der Vorwurf an deren Richtung, dass die ja quasi eine reine Großstadtpartei sind, mit Ausnahme von Baden-Württemberg, das ist ja ein durchaus berechtigter. Und das scheint mir echt eine ganz, ganz große Schwäche zu sein, wo schlichtweg strategisch und logistisch die Rechten aktuell der Linken einfach wahnsinnig viel voraus haben und deswegen politisch verdient auch die Erfolge einfahren, letzten Endes. Also das wäre so ein Punkt, den ich da wirklich unterstreichen möchte, weil der mir viel zu wenig diskutiert scheint.
Du hast da sicherlich recht. Ich habe ein bisschen ein Problem mit einem Zungenschlag, der sozusagen so von Schuld spricht, wo nicht immer Schuld dabei ist. Ja? Aber grundsätzlich hast du völlig recht. Ja? Das ist eine der zentralen Aufgaben, Organisierung dort, wo man schwach ist. Ja? Aber ich bringe es da jetzt mal an ein Beispiel. Ein Flächenbundesland in Österreich wie Niederösterreich, was für die Zuhörer in Deutschland, die nicht von Österreich so viel Bescheid wissen. Also Niederösterreich ist ein großes Bundesland, das sich eigentlich rund um Wien schlingelt. Ja? Hat circa auch die gleiche Anzahl an Wahlberechtigten, sogar mehr als Wien. Also ist sozusagen verdammt groß unter den österreichischen Bundesländern, aber natürlich klein im verglichen mit den deutschen Bundesländern. Und hat traditionell, ist es eine Mischung aus Industrie und aber auch sehr ländlichen Gebiet und mit einigen industriellen Zentren. So, was in diesem Bundesland hatte die Sozialdemokratie nach meiner Erinnerung nie die Mehrheit oder die Linke generell nie eine Mehrheit, aber sie war eine Zeit lang relativ stark aufgrund der industriellen Stärke dieses Bundeslands, war man relativ nah auch an den Konservativen dran. Und das hieß damals natürlich, dass es einige Städte gibt, in denen war man stark, dann gab es einige Regionen, in denen war man so mittelstark und dann gab es welche, in denen war man nicht so richtig stark. So, mittlerweile hast du die Situation die, dass du einige Städte und Regionen hast, in denen man stark ist, bis hin zu Wahlergebnissen von 60%. Dann hast du irgendwelche Regionen, in denen bist du schon richtig schwach, da hast du noch, erreichst du vielleicht noch 18-17% und hast 5 Aktivisten und Aktivistinnen oder Parteimitglieder on the ground oder 6 oder 9, ja, und dann hast Regionen, da übrigens hast du überhaupt kein Bein mehr auf dem Boden, ja, da gibt es keinen einzigen Sozialdemokraten in einem Umkreis von 50%, 50 Kilometer oder 20 Kilometer, der oder die zumindest erkennbar als sozialdemokratische Funktionärin unterwegs ist. So. Und was tust du in der Situation? Ja? Machst du Parteiaufbau in einer Situation, wie machst du einen Parteiaufbau in Regionen, wo es nicht mehr an Aktivisten gibt? Ja? Also natürlich hast du die Aufgabe und würde ich jetzt mal jetzt sehr praktisch sagen, du musst hier unter solchen Bedingungen, da du ja nicht unendliche Ressourcen hast, definieren, okay, was sind die Gebiete, in denen sind wir schon stark? Da musst du schauen, dass du stark bleibst. Was sind die Regionen, in denen wir schwach sind, aber ein paar Leute haben und die sind so gut, dass ich die so unterstütze, weil es Wachstumspotenzial dort gibt. Und dort muss ich den Parteiaufbau weiter betreiben. In einer Region, wo es überhaupt niemand gibt oder die einen, die es gibt, die sind sozusagen so frustriert oder ältere schon und ohne jeden Elan noch, dass ich weiß, da bringe ich bei hohem Ressourceneinsatz überhaupt nichts mehr auf den Boden, wäre das vielleicht nicht so tun, wie in Gegenden, wo der Ressourceneinsatz dann um es ökonomisch zu sagen, einen Return of Investment verspricht. Ja, das sind halt dann auch die realen Herausforderungen. Also sozusagen, selbst wenn man all die Probleme, die du geschildert hast, am Radar hat, hat man nicht immer gleich den Hebel für die Lösung desselben. Das wollte ich damit sagen. Und deswegen kann man nicht so leicht von Schuld sprechen. Ja.
Ja, da bin ich völlig bei dir. Das war mit Sicherheit etwas zu scharf formuliert, was das anbelangt. Mein Vorwurf ist eher der, dass man das, selbst da Potenziale ungenutzt lässt, wo die gegebenenfalls existieren würden. Weil gerade in unseren Ländern mit Verhältniswahlrecht ist es ja wirklich so, dass es kein gutes Argument gibt, Regionen komplett aufzugeben. Das ist was anderes, wenn du in den USA bist. Es lohnt sich für die Democrats nicht, den Alabama-Präsidentschaftswahlkampf zu machen. Das ist überhaupt keine Frage. Deswegen machen die das auch nicht. Aber selbst für die SPD lohnt es sich, in Bayern oder in Sachsen Wahlkampf zu machen, weil halt 1% mehr ist 1% mehr. Und das schlägt sich ja immer irgendwo nieder. Und deswegen ist es schon so ein bisschen insofern schuld, wo quasi diese knappen Ressourcen fehlallokiert werden. Und natürlich, es gibt Regionen, die sind einfach raus. Ja, also die Grünen brauchen auch nicht probieren, in Ostfriesland eine Organisation aufzubauen. Das ist halt einfach CDU-Land. Und genauso ist es
Ostfriesland
die.
ist SPD-Land.
Echt jetzt? Diese Inseln, dachte ich, sind so CDU.
Die Inseln vielleicht, aber Ostfriesland als Region ist, die SPD hat mal eine, wie nennt man so etwas, eine Art von Rechnung gemacht, Schätzung, welche Wahlkreis überhaupt noch hundertprozentig sicher sozialdemokratisch ist, und sind draufgekommen. Also da ist keiner im Ruhrgebiet oder so klassisches SPD-Bezirke. Der einzige sichere Wahlkreis, den man eigentlich nicht verlieren kann, ist der Wahlkreis Aurich oder vielleicht sogar größer, Aurich-Oldenburg-Rund, also so in Ostfriesland.
Ja. Ich hatte im Kopf, dass es
Eindeutig
in
ist eindeutig
Ostfriesland so einen.
SPD und hat eigentlich auch ganz gute, glaube ich, so grüne hat sicher auch relevante grüne sozusagen Prozente. Also es ist natürlich nicht über 8 oder 9%, aber sicherlich auch nicht ganz schlecht.
Ich hatte im Kopf, dass es auf einer der ostfriesischen Inseln so einen Wahlkreis gab, wo es keinen CDU-Gegenkandidat, also keinen Gegenkandidat zum
Das
CDU-Menschen gibt.
ist durchaus möglich. Ja, also sozusagen die Inseln sind ja so klein, da hast du ja vor allem Touristen und dann 300 Leute, die dort das ganze Jahr leben, oder vielleicht sogar nur 100. Das ist durchaus denkbar, ja.
Ja, ich wollte gerade einfach nur bewusst ein Extrembeispiel rausgreifen. Ja, das ist völlig klar. In solchen Regionen hast du keine Chance. Genauso wie die CDU eben in manchen Berliner Großstadtregionen, da also in diesem alternativen Szeneviertel, da brauchst du, glaube ich, mit einer CDU-Parteimitgliedschaft auch nicht aufschlagen. Ja? Da ist halt einfach Hopfen und Malz verloren. Aber es gibt bestimmte Regionen, in denen, glaube ich, durchaus mehr möglich wäre. Aber gut, damit hätten wir quasi diese Organisationsthematik. Wir haben über den Bedarf gesprochen, dass es eine größere Allianz braucht sozusagen und dann eben diese Idee sozusagen, die da dahinter steckt. Einmal einen Fortschrittsoptimismus, der aktuell wirklich fehlt. Und andererseits dann eben auch ein gescheites Feindbild, weil das brauchst du in der Politik einfach. Und das haben die Rechten gerade. Ja, da sind die richtig gut da drin, mit die Eliten und die scheiß Linken und die Woken und die Cancel Culture Fraktion. Und überhaupt, denen mangelt es wahrlich nicht an Feindbildern. Während auf der Linken existiert es nicht so wirklich. Ich glaube, wir kriegen es gerade wieder ein bisschen mit der AfD. Da haben wir diese Demokratieproteste, die weisen da schon mal in eine ganz ordentliche Richtung. Die mobilisiert jetzt aber nicht spezifisch links und zum Glück auch nicht. Ja, also das wäre eine Katastrophe, wenn es nur Linke mobilisieren würde. Aber denen fehlt sozusagen einfach dieses griffige Ding, das man überall also mit einem Schlagwort hinwerfen kann. Letzten Endes. Das hast du ja vorher auch mal angeschnitten, ich muss immer so auf Dynamiken und Strukturen und diesen ganzen komplexen Kram, der zwar gut in ein Seminar passt oder in einen Podcast, aber eben nicht in so eine zünftige Rede oder halt auch nur in die Überschrift Politiker ergreift XY an, sozusagen. Und es fehlt quasi so ein Josef Ackermann. Effektiv. Ja. Der war noch viel greifbarer, als das jetzt heute der Fall ist mit seinem Victory-Zeichen damals. Und solange das nicht gegeben ist, solange die Linke da nicht irgendwas findet, auf das er auch eindreschen kann, rhetorisch, haben sie, glaube ich, auch noch quasi einen Bestandteil dieser Mobilisierungsdrehscheibe verloren. Und korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, das gilt aktuell in vielen linken Kreisen auch einfach als unfein. Ja, das ist so ein bisschen ein Relikt, diesen politischen Feind zu haben, und das gehört sich so gar nicht im politischen Diskurs. Das scheint mir auch noch so mit ein Problem zu sein, diese Haltung.
Ja, du hast recht, einerseits, wobei, eins hast du schon angedeutet, natürlich hat die Linke ein Feindbild, nämlich das sind die Rechten. Und natürlich, das klingt jetzt zynisch, aber natürlich helfen ihnen die auch ein bisschen, nämlich den eigenen Leuten das Gefühl zu geben, es geht jetzt um wirklich was. Ja? Und man muss jetzt sozusagen sich auf die Hinterbeine stellen. Ich bringe dir nur ein Beispiel. Wir hatten ja in Österreich so sozialdemokratische Nachfolgewehen vor einem Jahr, wo du sozusagen einen Contest hast, der relativ unangenehm, also der so, wo die Wettbewerber um den Parteivorsitz sich relativ viele Wunden geschlagen haben. Da hat dann der linke Outsider-Kandidat Andreas Babler gewonnen. Was mich sehr gefreut hat, aber auf das wollte ich jetzt gar nicht hinaus, sondern in diesem Prozess sind über 10.000, glaube ich, 13.000 Menschen der Sozialdemokratie beigetreten. Das wäre auf Deutschland umgelegt immerhin 130.000, also nicht nix. Ja? Und natürlich war die Motivation von vielen dieser Leute, es reicht jetzt nicht mehr. In der jetzigen Situation das politische Spiel von der Seitenauslinie zu beobachten und seine klugen oder auch mäklerischen Kommentare dazu abzugeben, sondern wir sind in einer existenziellen Situation. Entweder schaffen wir es sozusagen, Energien in diese linken oder progressiven Parteien hineinzubringen, oder man hat eine Machtübernahme der radikalen Rechten in relativ kurzer Zukunft. Das heißt, die Aussicht der rechten Gefahr ist natürlich auch etwas, was eine mobilisierende und motivierende Wirkung innerhalb der Linken hat. Das andere, was du gewissermaßen das Ökonomische, der ökonomische Feind, die Figur Ackermann, der Weltkapitalismus, die Ausbeuter, der Klassenfeind, wie man früher gesagt hat, das hat natürlich, da hast du recht, heute nicht mehr. Spielt nicht mehr so diese Rolle. Und auch sicherlich aus den Gründen, die du angemerkt hast, dass eine zu grobe, holzschnittartige Schwarz-Weiß-Geschichte selbst viel zu blöde vorkäme. ohne Zweifel. Ich glaube nur, dass das auch gar nicht so schlecht ist. Ja? Weil die Linken, selbst wenn sie es zusammenbrächten, würden mit einem linken Populismus, der circa die gleiche Schwarz-Weiß-Dichotomie und Manichäismus und auch Vertrautheit des rechten Populismus quasi zu kopieren versucht, würden die Linken keinen Erfolg haben. Dazu ist das linke Wählerpotenzial viel zu differenziert, viel zu schlau auch, ja, aber vor allem viel zu unterschiedlich. Ja. Die 5.000 Stimmen, die man gewinnt, indem man den Behänder ausreichend vertrottelt einsetzt, die verlierst du sofort bei denen, die sich sozusagen quasi eine vernünftige Linke wünschen. Das heißt, das wäre sowieso keine erfolgsversprechende Strategie. Auch da muss man, glaube ich, eine Balance finden zwischen Entschiedenheit, auch Radikalität und gleichzeitig Vernünftigkeit. Ja? Das sind vielleicht die großen Zielkonflikte, weil in Wirklichkeit brauchst du einerseits die Vernünftigkeit und die Mäßigung dessen, was man normalerweise Linksliberalismus nennt, aber gleichzeitig brauchst du eine Radikalität, weil der Linksliberalismus heute dann eben auch die Schwäche, dass er alles so lang durchknetet und warm duscht, bis nichts mehr davon übrig bleibt.
Ja, und das unter einen Hut zu kriegen, das ist natürlich wie üblich schwer, aber ich bin völlig bei dir.
Aber
Das
wir
ist
sind
auch
nicht auf
was.
der Welt dafür, dass wir es einfach haben.
Ja, genau.
Dass wir komplizierte Dinge lösen.
Ich meine, das ist natürlich ein ganz, ganz grundsätzlicher Gedanke an der Stelle, aber Linke haben es immer schwerer als Rechte in der Politik, einfach weil Linke wollen per Definition etwas verändern und Rechte wollen es üblicherweise beibehalten. Und etwas beizubehalten, völlig unabhängig davon, was es ist, ist immer einfacher als etwas zu verändern. Das ist einfach so eine Grundkonstante dieses gesamten Prozesses. Und erneut, das ist völlig ohne Werturteil. Ja, das ist, man kann ja auch Sachen verschlechtern, wenn man sie verändern möchte, und man kann gute Dinge erhalten, das ist überhaupt keine Frage. Aber der Erhalt des Status quo ist immer leichter als die Veränderung des Status quo. Deswegen, das versteht sich zu einem gewissen Ausmaß von selbst. Und auch, ich glaube, es ist wirklich mittlerweile unumstritten, dass die WählerInnen-Schichten der Linken im Schnitt gebildeter sind oder zumindest mit höheren Bildungsabschlüssen versehen, formulieren wir mal ganz vorsichtig, als es auf der Rechten der Fall ist. Und ja, deswegen absolut, diese Botschaften verfangen hier nicht. Ich habe auch überhaupt keine Geduld bei meinen amerikanischen Freunden, wenn da irgendjemand kommt, ja, wir müssen das auch so machen wie der Trump. Nee, das funktioniert auf der Seite nicht. Das ist völlig unvorstellbar, dass man dieses Rezept kopiert. Und ich denke, auch Sarah Wagenknecht wird da damit keinen Erfolg haben. Also das würde mich schwer überraschen, mal abgesehen davon, dass die organisatorisch unfähig ist, womit wir wieder bei dem Thema wären. Das sind einfach diese Bestandteile. Ich habe noch ein letztes Thema auf der Platte und ich finde keine elegante Überleitung dazu, aber ich wäre noch gespannt, was deine Haltung ist zu der aktuellen Debatte um Linke, Antisemitismus, Israel und Palästina. Weil da kommt ja quasi auch so eine etwas längere Geschichte einerseits hoch, das zieht sich ja jetzt auch schon seit, ich würde mal sagen, so den 1960er Jahren auf jeden Fall durch, so diese Palästina-Solidarität in Anführungszeichen gesetzt. Und auf der anderen Seite ist das etwas, das höflich formuliert im aktuellen politischen Klima nicht überragend hilfreich ist. Also dafür kriegen die ja auch wahnsinnig viel Kritik von allen Seiten ab. Da würde mich einfach mal interessieren, wie stehst du zu der Thematik, wie ordnest du das ein?
Naja, das ist tatsächlich jetzt ein ganz anderes Thema. Ich würde jetzt natürlich sagen, natürlich gibt es einen linken Antisemitismus oder eine man muss den einen linken Antisemitismus nennen, aber eine linke überzogene Israel-Kritik, die dann dazu führt, dass beispielsweise man eigentlich in bestimmten Bereichen, ich will gar nicht sagen so viele, aber es gibt diese Milieus, relativ empathielos reagiert hat auf die Opfer des 7. Oktober. Ja? Dass man die gar nicht am Radar hatte, dass einem die Bestialität dieses Blutbades, das gar nicht so richtig auf den Radar gekommen ist. Ja? Dass man das auch irgendwie negiert und weggeschoben hat. Ja? Das ist die eine Geschichte. Und daraus folgt dann natürlich so absurde Haltungen, wie dass man gewissermaßen eben aufgrund eines Manichäismus, ja, die einen sind Israel, das sind sozusagen natürlich die palästinensischen Gebiete seit 67, besetzen, also ziehen sie die Besatzungsmacht und Besatzungsmacht verroht natürlich, sowohl die Besatzer als auch die Besetzten. Aber dass man aus dieser Position heraus jede Widerstandshandlung oder jede Gegenhandlung, also jeden Terrorismus auch schon als Widerstandshandlung legitimiert und nicht die Frage stellt, ja, das ist aber eine Form von eines bestialischen Blutbades, das durch nichts zu rechtfertigen ist. Ja? Das ist die eine Geschichte. Also gibt es das natürlich ganz, ganz unerträgliche Zungenschläge auf der Linken, die kann man linken Antisemitismus nennen oder auch anders. Ja? Oder sagen, das hat mehrere Motivierungen und Antisemitismus spielt sicherlich auch eine Rolle. Das andere ist aber natürlich auch gleichzeitig, dass dieser Totschlagbegriff des linken Antisemitismus oder des Antisemitismus mittlerweile ja natürlich auch Leute trifft, die eigentlich nichts anderes ausdrücken wollen, als dass sie entsetzt sind auch über die Todesopfer dieses Krieges, ja, und dass man einfach so billigend in Kauf nimmt, dass 30.000 Tote gibt, von denen mindestens 20.000 Zivilisten sind, und dann so zynisch sagt, okay, die sind irgendwie selber schuld, weil sie haben halt die Hamas nicht gestürzt oder nicht abgewählt oder was auch immer, ja, also da gehen mir die Entgleisungen, ich nenne es mal so, die Entgleisungen verschiedenster Seiten ziemlich auf die Nerven.
Ja, da kommen wir auch wieder zusammen. Das ist merkwürdigerweise so ein Feindbild, das immer abrufbar ist, ist der Anti-Amerikanismus verbunden mit dem, was dann gerne als Israel-Kritik bezeichnet wird und was allzu häufig über die Stränge schlägt. Ne? Also danke für die Einschätzung. Wie gesagt, sorry, dass ich das nirgendwo organisch einbauen konnte, aber es hat mich einfach umgetrieben, weil das in der aktuellen Debatte um die Linken, glaube ich, nicht weggelassen werden kann. Also es ist einfach ein Bestandteil dessen, was da läuft und was teilweise auch ein super eine super hässliche Unterströmung ist. Das genauso.
Ich glaube nur, dass der große Mehrheit das so sieht, wie ich formuliert habe oder auch wie du formuliert hast. Es ist nur so ein toxisches Thema, dass sich diese große Mehrheit zu diesem Thema überhaupt nicht mehr äußert, weil sie denken, okay, da habe ich sofort, setze ich mir in die Nesseln oder es gibt irgendeinen, der auf mich draufhaut. Das heißt, zu diesem Thema äußern sich nur mehr die Irren. Und die Vernünftigen halten die Klappe, was natürlich verständlich, aber auch nicht
Ja,
gut ist.
ich glaube, das kann man pointiert durchaus so formulieren. Ne? Das ist generell natürlich ein häufiges Problem, dass diejenigen mit den abseitigen Positionen besonders laut sind. Aber hier scheint es mir wirklich sehr, sehr prononciert zu sein, ganz ohne Zweifel. Hast du noch irgendwelche abschließenden Gedanken, irgendetwas, was ich bisher vergessen habe zu erwähnen? Wenn nicht, dann, du schüttelst schon den Kopf, vielen Dank. Dann danke ich dir herzlichst für dieses Gespräch. Es war super aufschlussreich und sehr spannend. Ich hoffe, wir werden uns in diesem Kontext auch mal wiedersehen. Ansonsten, wo findet man denn weitere Werke von dir, wenn man jetzt nach diesem Podcast welche suchen würde?
Naja, in den verschiedensten Verzeichnissen lieferbarer Bücher. Das ist wahrscheinlich das Einfachste in dem Sinn. Da kann man ja mal bei Amazon nachschauen und es dann trotzdem beim Buchhändler und der Buchhändlerin des lokalen Vertrauens bestellen. Da sind in der letzten Zeit zwei Bücher bei Suhrkamp erschienen: ein Buch über progressive Kunst und ein Buch über die Fragen, die wir heute eh alle diskutiert haben, das heißt die falschen Freunde der einfachen Leute. Aber es gibt auch ein Buch, das auch zu diesem Thema gut passt, Was Linke denken, eine Geschichte linker Theorien, nenne ich es jetzt mal ganz salopp, gemeinverständlicher Art, und eine Reihe anderer Bücher. Und wer sozusagen die täglichen oder die sozusagen die aktuelle politische Publizistik und Ähnliches suchen würde wollen, kann auf meiner Website www.miesig.at nachschauen.
Ich habe da eine Auswahl auch veröffentlicht hier in den Shownotes dann quasi von deinen jüngeren Artikeln, die alle sich um dieses Thema Linkssein drehen. Ich verlinke auch nochmal dein Twitter Blue Sky und die Homepage ebenfalls in den Shownotes. Von daher an dieser Stelle noch einmal Dankeschön an dich, Dankeschön an alle fürs Zuhören und bis bald. Auf Wiedersehen.